Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Steinzeit. Und ich bin eigentlich ein wirklich positiver Mensch und ich denke, hier zu leben auf dieser Welt in dieser Zeit ist echt was Tolles und ich freue mich jeden Tag, was ich hier bin. Aber ich bin auch ungern die Stimme des Verderbens. Ich glaube, in Zukunft wird es etwas schwierig werden. Wer die Welt, so wie sie jetzt momentan ist, anschaut, wird feststellen, dass es an allen Ecken und Enden brennt. Und ich glaube, es ist nicht falsch, etwas zu denken, in die Richtung zu denken, was wäre denn wenn? Und wir denken heute mal wirklich weiter, und zwar ziemlich weit in die Richtung, was wäre, wenn wirklich mal alles schief geht. Und da habe ich heute einen Gast hier, den sollte man um sich haben, wenn wirklich mal alles brennt. Und ich freue mich sehr auf den Talk mit dem Überlebenstrainer und my brother from the other mother, Lars Konarek. Hallo Lars.
Hallo Robert, grüß dich.
Grüß dich, Lars. Also ich freue mich sehr, dass du heute gekommen bist. Und wir haben uns jetzt erst vor kurzem kennengelernt, aber irgendwie laufen wir, glaube ich, auf der gleichen Wellenlänge. Das haben wir damals schon gemerkt. Also danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Und du bist Überlebenskünstler. Ja? Auf dem Kongress für Krisenvorsorge in Regen haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Da habe ich dich dann direkt verhaftet, habe gesagt, du musst hierher kommen, unbedingt, weil ich gemerkt habe, das, was du zu sagen hast und vor allem auch wie du es sagst, ist einfach ein Gewinn für viele Leute. Und wir wollen uns heute über deine Arbeit unterhalten und vielleicht auch um noch ein paar Sachen drumherum. Also,
Gerne.
jetzt erstmal zu dir selber. Du wohnst im Schwarzwald unten, ja, in Freiburg.
Genau.
Weite Strecke bis hierher, aber es gibt ja Gott sei Dank die Deutsche Bahn. Also, bist gut angereist hier
Ja.
und du machst hauptberuflich mittlerweile Überlebenstraining in verschiedenen Variationen. Wie bist du dazu gekommen eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Das hat sich so ergeben. Das war mein Weg, so wie er kommen sollte. Und ich habe ja früher was ganz anderes gemacht. Ich bin ja eigentlich gelernter Herrenausstatter, also Kaufmann im Einzelhandel. Eine ganz andere Richtung eingeschlagen mit jungen Jahren. Und dann habe ich mal hier was gemacht, mal da. Und irgendwann habe ich gemerkt, so Natur ist doch schon ein starker Verbündeter. Die ruft mich. Und ich fand diese Skills, die man draußen beherrschen muss, um zu überleben, sowieso schon immer sehr spannend. Und dann habe ich mich damit befasst. Und dann immer intensiver und irgendwann war ich dann ein Überlebenstrainer.
Warst du als Kind auch schon einer, der ständig draußen war und die Eltern dich reinholen mussten, weil du nicht mehr rein wolltest?
Ich denke mal, ja, ich habe eine ziemlich gute Kindheit, was das betrifft, gehabt. Also da gab es ja noch kein Smartphone, da gab es ja noch kaum Spielkonsolen und ich war schon sehr, sehr viel draußen.
Wir sind noch analog aufgewachsen.
Ja,
Also
zum Glück, ja.
die digitalen Immigranten, ich glaube, das wird man erst später erkennen, was für ein Vorteil das eigentlich ist, dass man erst aufwächst und dann digital wird. Ja. Andere Debatte, ja. Wir haben beide eine gleiche Vergangenheit auch irgendwo. Wir haben beide mal gedient, ne? Wir haben beide mal Flecktarnung getragen. Von wann bis wann warst du bei der Bundeswehr genau?
Ich war etwa ist gut, 1996 bis 2001. Ich habe es schon
Okay.
ausgeblendet.
Okay,
So
ja, es verschwimmt
ungefähr,
langsam, ja, so.
ja.
Also 5, 6 Jahre warst du da
Genau,
dabei, ja.
ja.
Okay. Und war das dann auch, weil du gemerkt hast, das in der Natur taugt dir? Oder wie bist du zum Bund gekommen eigentlich? Was war dein Impuls?
Der Beruf, den ich vorher gelernt habe und ausgelernt habe, der war natürlich schon irgendwo schön, aber das war viel zu langweilig für den Konarek und ich wollte eben Action haben. Dann habe ich mich mit 18 verpflichtet, direkt blind und bin dann eben zur Armee gegangen.
Welche Einheit warst du?
Fallschirmjäger,
Okay.
Luftlandebrigade 26 damals. Ja.
Okay, direkt knallhart, ja.
Ja.
Also da braucht man schon eine gewisse Leidensfähigkeit. Ich habe die Grundausbildung auch durchlaufen und ich habe es noch leicht gehabt. Ich war also jetzt nicht bei einer Kampfeinheit, sondern bei einer Logistikeinheit, bei Fernmeldern und Unterstützungsbataillonen. Und das hat mir eigentlich schon gereicht. Also blutige Füße in den Stiefeln haben dir nichts ausgemacht, oder?
Nee, ich habe Glück. Ich bin jemand, der also ganz wenig zu Blasenbildung neigt. Ich hatte im Leben, glaube ich, 8 oder 9 Blasen, wenn man es hochrechnet, obwohl ich früher extrem viel gelaufen bin. Und wurde davon verschont, aber meine Kameraden, ja, da hat der ein oder andere schon mal blutige Füße gehabt, ganz klar.
Also ich habe ein paar Kumpels, die waren auch Fallschirmjäger, die haben ein paar Sachen erzählt. Also mein lieber Schwan, das hätte ich nicht gebraucht. Ja? So gerade Einzelkämpferlehrgänge und so ein Zeug, also das ist schon für die Harten. Da muss man seinen eigenen Körper wirklich weit runterschrauben und den Leidensdruck
Ja.
irgendwie runterpegeln, sonst kann man das nicht durchhalten. Ja?
Ja.
Ja? Also darüber reden wir nachher nochmal ein bisschen drüber, weil Bundeswehr, das ist auch so ein Thema, das ist gerade in der heutigen Zeit, wie sich das verändert. steigen wir nachher nochmal drauf ein. Also, du bist dann irgendwann draufgekommen, hoppla, das ist in der Natur, das taugt mir. Bist immer öfter draußen gewesen und hast dann festgestellt, ja, okay, das kann ich ja auch anbieten, also Leuten als Training geben, wie verhält man sich draußen. War das dann schon mit dem Hintergedanken, irgendwann mal in der Zukunft Krise? Oder war das einfach nur so, hey, Survival, Outdoor, Camping, das macht den Leuten Spaß, so ein bisschen rudimentär zu werden?
Ich glaube, der Krisengedanke, der war da noch in keinster Form vorhanden. Aber das Interessante ist, ich habe eben von vielen alten Leuten viel gehört, wie das so früher war, während und nach dem Krieg. Und vor allem, wie die sich da versorgen mussten, ja, okay, wie die da klarkommen mussten. Und es hat mich immer beeindruckt, wenn die gesagt haben, wir haben uns damit mit ein paar wilden Kräuterschen von der Wiese am Leben gehalten, wenn wir da irgendwo waren. Und so bin ich eben in die Materie immer tiefer eingestiegen. Aber die Krise war da noch nicht im Fokus, sagen wir mal, beruflich gesehen.
Ich verstehe. Und das kam dann erst im Laufe der Zeit. Du bist ja auch ein aufgeweckter Mensch. Wir haben uns über ein paar Themen schon unterhalten. Wir wissen, glaube ich, beide, was Sache ist hier auf dieser Welt oder wo von wo aus die wahren Geschehnisse platziert und gesteuert werden hier auf dieser Welt. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Das wissen auch viele unserer oder die meisten unserer Zuschauer gucken deswegen unser Programm, weil es um diese Themen geht natürlich auch. Ja. Aber das mit der Krise, ich habe es eingangs auch schon gesagt, also viele sagen immer, ja, wenn man dann diese Gedanken herbeiredet, dann passiert es ja auch dann erst recht. Also self-fulfilling prophecy, so in diese Richtung, dass wenn ich lange über etwas nachdenke, dann passiert es auch eben. Ist das nicht ein Gedanke, den man eigentlich wegschieben müsste? Oder anders gesagt, wenn ich jetzt permanent denke, es passiert etwas Schlimmes, dann wird ja auch etwas Schlimmes passieren. Ja? Nur wie können wir damit umgehen, mit diesem Krisengedanken gleichzeitig? Verstehst du, was ich meine?
Ja, also ich handle das für mich immer so. An mich kommen ja ziemlich viele Informationen ran durch meine Kursteilnehmer. Also ich habe viele Leute aus den verschiedensten Bereichen, Politik, Funktionär beim THW, Polizei, Militär etc. Leute aus hohen Bankenpositionen. Und da kommen Informationen an mich ran, die natürlich in irgendeiner Weise beängstigend sind oder wo man sich Gedanken machen muss. Und mittlerweile trenne ich das Ganze. Also früher hat mich das teilweise schon sehr belastet, weil dann hört man hier mal was, hört man hier mal was. Und das ist klar, das kann man ja auch gar nicht so richtig kompensieren. Aber mittlerweile gelingt mir das. Und ich bin eigentlich jemand, der sagt, wir haben ein gutes Leben. Es ist im Groben alles gut. Ich meine, wir können atmen, wir haben was zum Essen. Wir haben jetzt einen schönen Talk hier. Draußen ist schönes Wetter. Und bin eigentlich schon positiv gesinnt, was das alles betrifft. Aber dennoch finde ich es nicht verwerflich, wenn man einen Krisenvorsorge-Grundgedanken hat und sich schon mal Gedanken macht, was passiert, wenn dieses fragile System, in dem wir uns befinden, doch auf einmal zerbricht. Und wenn jemand eine Bergwanderung macht, dann geht er ja auch mit richtigem Schuhwerk los. Er hat ja vielleicht Proviant dabei, er hat was zu trinken, was zu essen, aber vielleicht eine Wolldecke. Genau. Dann könnte man ja auch sagen, wenn man diese Krisenvorsorge-Denke verurteilt, jeder Bergwanderer ist ja auch ein Spinner, weil der sorgt ja vor für was vielleicht gar nicht passiert. Und also es ist immer gut, vernünftig damit umzugehen. Das rate ich auch immer jedem Teilnehmer, der zu mir kommt. Und dann hat man eigentlich so den richtigen Weg. Man darf es nicht übertreiben, weder in der einen Richtung noch in die andere. Und dann ist man, glaube ich, gut aufgestellt, mental.
Also ich bin auch nicht derjenige, der jeden Tag Angst hat, dass morgen die Welt untergeht. Aber ich beobachte und ich schaue, was passiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das System an einem Punkt ist, wo irgendetwas Großes passiert, die wächst täglich. Also wenn ich die Nachrichten verfolge, die öffentlichen, die normalen Medien und dann natürlich auch die alternativen Medien, dann lässt es eigentlich gar keinen anderen Schluss zu. Und du hast es auch gesehen, also so Krisenvorsorge-Kongresse sind überfüllt. Die Menschen decken sich ein mit allen möglichen Sachen oder gerade jetzt im Zeichen der Flüchtlingskrise wird immer mehr gehamstert und getan. Also es ist nicht falsch, über so etwas nachzudenken. Ein Eichhörnchen sammelt auch Nüsse, weil es weiß, es kommt der Winter.
Ja, natürlich.
Okay. Und ja, also wollen wir mal ein bisschen so konkret werden, auch was ist denn jetzt wirklich wichtig für die Krise oder was wird passieren, wenn die Krise ausbricht, sagen wir mal so. Folgendes Szenario, Bankencrash. Hatten wir 2008 schon mal eine Vorahnung, ja, dass dann plötzlich kein Geld mehr da ist. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit sind die Geldautomaten leer und es geht gar nicht mehr. Dann das wenige Geld, was man hat, versucht man natürlich dann erstmal umzusetzen in Lebensmittel wahrscheinlich. Die wenigsten Leute haben Lebensmittel zu Hause. Was passiert dann, wenn alle Leute gleichzeitig in den Supermarkt rennen?
Leere Regale.
Ja, also innerhalb kürzester Zeit. Das dauert wahrscheinlich ein, zwei, drei Tage, dann wird alles weg sein. Weil wenn es kein Geld mehr gibt, gibt es auch keinen Sprit mehr, dann fahren die LKWs nicht mehr und dann wird ganz schnell übel sein. Ja? Also was sollte man in dem Moment als erstes tun, also wenn man jetzt noch nichts gemacht hat? Gleich mit Ellbogen losrennen oder
Also du meinst jetzt, wenn wir
war angenommen, es passiert jetzt wirklich so Krisen, also innerhalb von wenigen Tagen Börsenkrach, so wie 1929, es wird immer schlimmer, die Nachrichten überschlagen sich, Panik, 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 die Banken machen zu. Was ist für denjenigen, der nicht vorgesagt hat, in dem Moment Sache? Was sollte man da machen? Ja?
Ich glaube, der richtige Schritt wäre erstmal kurz nachdenken, also keine Kurzschlussreaktion durchführen, sondern mal kurz eine Stunde hinsetzen und überlegen, was ist jetzt eigentlich wichtig, was brauche ich, was hat äußerste Priorität, was könnte ich vielleicht noch gerade so bekommen, was ermöglicht mir das Geld, was ich zu Hause habe, um noch irgendwo einzukaufen. Und dann sollte ich so schnell wie möglich mir einen gewissen Vorrat an Lebensmitteln, Trinkwasser und so zulegen, weil das Ganze kann enorm schnell kippen. Und das zeigen ja auch sämtliche, also viele Analysen. Jetzt gibt es ja zum Beispiel dieses Büro für Technikfolgenabschätzung. Die beraten ja auch den Deutschen Bundestag in Technikfragen. Und da gibt es einen Bericht im Netz, das kann man sich auch runterladen. Da hat man mal simuliert, wenn ein Stromausfall irgendwo wäre in einer deutschen Stadt. Und da sieht man, wie verletzlich unsere Infrastruktur tatsächlich ist und wie kritisch diese ganze Sache zu sehen ist. Und ja, da kann es schon sein, dass man auf sich alleine gestellt ist. Und wenn man den Fall jetzt hat, den du gerade beschrieben hast, dann ist es gut, wenn man so schnell wie möglich noch eine gewisse Unabhängigkeit erreicht, indem man eben Vorräte bunkert, Medikamente, Wasser, Benzin. Weil das könnte schnell knapp werden.
Ich spreche öfters mit Leuten über solche Themen, also ich nicht jeden Tag mit allen, so nach dem Motto, morgen fängt der Krieg an, sondern ich mache das immer so in kleinen homöopathischen Dosen, dass ich dann mal so nachhake, so, ja, was machst du, wenn mal was ist, dann hast du schon mal was vorgesorgt und das ist dann immer so, man wird als Spinner dargestellt. Man merkt es dann schon, ja, so, ach was, jetzt hör doch mal auf, das glaube ich nicht und das glaube ich nicht. Das ist dann das Öfteste, was immer kommt, ja. Aber wenn man dann mal mit den Leuten spricht, die in der Krisenzeit gelebt haben, zum Beispiel, ich habe einen Artikel gelesen von einem, der war in Sarajevo in den 90er Jahren, in dem bosnischen Bürgerkrieg, eingeschlossen in der Stadt für lange Zeit, 1,5 Jahre. Und er hat gesagt, was alleine eine Seife in dem Moment einen Wert bekommt, ja, wenn man ein Stück Seife bekommt und geschweige denn Lebensmittel und Nahrung und so weiter, dann kriegt es einen ganz anderen Stellenwert. Also ich glaube, von uns ist wichtig, da umzudenken. Und zu merken, hoppla, es ist gar nicht so abwegig, dass das alles auf uns zukommen kann, einfach. Ja.
Gebe ich dir vollkommen recht, Robert. Und ich glaube, wir haben heute das Problem, für uns ist alles selbstverständlich. Der Lichtschalter, der Kühlschrank, es sind unser Glas Wasser hier auf dem Tisch. Und wir haben ja Länder auf der Welt, die müssen sich das Wasser hart erarbeiten oder die haben vielleicht gar nicht das Wasser in diesen rauen Mengen. Das Stück Seife, was wir bei einem Discounter für 59 Cent erhalten, das ist ja gar nichts mehr wert. Wir leben ja dieses Motto, Geiz ist geil, was eigentlich sehr traurig ist, weil Geiz ist alles andere als geil. Wir verkennen, dass Qualität seinen Preis hat und wir sind uns gar nicht mal darüber bewusst, in welchem Luxus und in welchem Überfluss wir leben. Und du hast das beste Beispiel genannt, der Mann, der da eingeschlossen war mit dem Stück Seife. Und es sind sicherlich auch noch andere Dinge, einfache Dinge, die wir als normal ansehen oder vielleicht gar nicht mal berücksichtigen, die gerade in solchen Fällen extrem wichtig sind und die Komfortzone deutlich anheben. Das ist Luxus.
Was ist denn das Allerwichtigste, was man sich als allererstes zulegen sollte? Also es hängt natürlich, was braucht der Mensch als meistes? Okay, Luft. Ohne Luft sterben wir innerhalb von ein paar Minuten. Das ist sowieso klar, aber das kann man uns schlecht zulegen, den Vorrat, den Hammer. Wir gehen davon aus, dass Luft verfügbar ist. Also wenn nicht, dann ist sowieso alles egal. Aber das, was danach kommt, ist Wasser. Ja? Wie schaffen wir das? Genügend Wasser oder Zugang zu Wasser haben? Was wäre da denn das Wichtigste?
Entschuldigung, Frosch im Hals. Vor dem Wasser wäre es noch wichtig zu sagen, es kommt als allererstes die Wärme. Wir haben ja bei uns eine extrem kalte Klimazone zum Überleben, eigentlich ohne außerhalb der vier Wände und auch innerhalb der vier Wände. Und man müsste eigentlich sagen, dass es für eine vernünftige Krisenvorsorge von großer Bedeutung wäre, dass sich die Leute erstmal eine Heizmöglichkeit zu Hause verschaffen. Also die müssten imstande sein, zumindest einen Raum auf eine halbwegs angenehme Temperatur zu bringen, dass sie darin auch mal vielleicht ein paar Winternächte oder ein paar Wintertage überstehen könnten. Und das ist das Hauptproblem.
Das hast du in deinem Vortrag auch erwähnt, dass wir eigentlich nur Juli und August in unseren Breitengraden als Monate haben, wo man eigentlich nicht erfrieren kann, mehr oder weniger. Ja? Und alle anderen Monate sind kritisch. Im Winter sowieso, aber ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich im Frühjahr auch so schnell erfrieren könnte.
Du hast eben immer medizinisch das Problem, so Unterkühlungen, die sind ziemlich... Die kommen halt ziemlich schnell ab einer gewissen Temperatur. Mhm. Und wenn du dir jetzt vorstellst, Robert, du bist in deinem Haus im Frühjahr, keine Ahnung, 15. April, draußen scheint die Sonne tagsüber, aber nachts haben wir immer noch deutliche Temperaturen nahe dem Nullbereich. Mhm. Und klar, jetzt kann man sich zudecken, aber am nächsten Tag haben wir dann doch wieder eine kühle Wohnung, wenn wir nicht heizen. Und bei 8 Grad Celsius oder bei 10 Grad Celsius, dann fühlt man sich eben in den vier Wänden nicht wohl und wird auf lange Frist gesehen krank. Deswegen ist es immer wichtig, dass man eine Heizmöglichkeit besitzt. Also ich habe vorgestern auch noch den Ofen angeworfen, weil die Temperatur eben gecrashed ist. Und ja, man will ja auch nicht in einer kalten Bude sitzen. Will ja keiner von uns.
Also und wenn der Strom nicht fließt, dann wäre ein Holzofen die Alternative, ja, für zu Hause.
Genau.
Also einen Kamin zu Hause haben, ja.
Zum Beispiel, oder einen kleinen Petroleumofen, mit dem man zumindest einen Raum heizen kann. Das muss man eben abwägen. Was braucht man? Welchen Raum will man beheizen? Wie groß ist der Raum? Ist der Ofen geeignet von der Größe her? Man braucht natürlich dann genügend Vorrat, Petroleumvorrat, logisch. Und dann muss man sich das eben hochrechnen, wie viele Tage man als Eventualität einplant.
Okay, also Heizung auch wichtig, aber dann natürlich ganz wichtig Wasser.
Ja, genau.
Klar. Ich dachte immer, das ist das Allerwichtigste, aber ich glaube, das ist so mit beides gleich wichtig. Ja. Was nützt mir Wasser, wenn ich den ganzen Tag nur friere? Ja.
Du hast vollkommen recht. Es kommt immer darauf an, im Sommer, wenn wir jetzt im Sommer einen Krisenfall hätten, kann es ja auch sein, dass aus irgendwelchen Gründen kein Wasser mehr generierbar ist. Und manche Pumpen funktionieren ja auch nur mit Elektrizität. Wenn die Elektrizität versagt, ist es auch für die Leute in der Stadt unter Umständen schwer, an Wasser zu kommen. Und dann haben wir die Problematik, die du gesagt hast, dann ist Wasser mein erstes Problem, weil im Sommer brauche ich mich nicht um Heizen zu kümmern, sondern ich muss mich darum kümmern, dass mein Körper ausreichend mit Flüssigkeit versorgt wird. So, und dann haben wir schon die Problematik, nicht jedes Wasser ist trinkbar, dann muss man in der Lage sein, Wasser irgendwo zu finden, zu generieren und da wird es schon schwierig für die meisten Menschen, weil die eben keine oder über keine technischen Hilfsmittel verfügen, um dieses Wasser trinkbar zu machen.
Was wäre denn da das allerbeste Hilfsmittel, um Wasser trinkbar zu machen? Abkochen?
Das ist dann das aber ist auch Einfachste, ja. Genau. Dann tötest du die ganzen krankmachenden Mikroorganismen ab, also Viren, Bakterien, Protozoen.
Die sind weg. Wenn ich es einmal auf 100 Grad erhitze, dann ist das definitiv gut.
Du brauchst es noch nicht mal so heiß zu machen. Es genügen auch über 70 Grad permanent gehalten, über eine Minute, dann ist es auch alles tot.
Ah, okay.
Ginge auch. Kochen ist natürlich die ganz sichere Variante, aber in den meisten Fällen überflüssig, weil man muss ja vielleicht auch ein bisschen mit den Ressourcen haushalten, mit den Heizressourcen. Was ich empfehlen würde, wäre entweder, dass man sich entweder ein Hilfsmittel zum Filtern von Wasser zulegt, also ein Schwerkraftfilter oder einen Pumpfilter. Mhm. Also Pumpfilter sind so Filter, mit denen man dann händig Schmutzwasser durch eine Membran durchleitet und die filtert eben das Schmutzwasser und macht es zu Trinkwasser. Oder eben einen Schwerkraftfilter besorgt, da kippt man das Wasser oben rein, dann läuft es so runter, daraus durch den Filter und kommt dann unten in trinkbarer Form heraus. Man muss natürlich darauf achten, in der Krise haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Wasser auch durch chemische Rückstände belastet sein kann. Und das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Das sollte die Filtermöglichkeit natürlich auch abdecken.
Wenn jetzt jemand keinen Zugang zu Wasser hat, dann ist halt notwendig, vorher einen Wasservorrat zu haben. Ja? Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, wenn ich 200 Liter Wasser irgendwo in einem großen Tank im Keller habe. Das kippt doch irgendwann, dieses Wasser. Das müsste ich doch dann noch chemisch aufbereiten oder halt mit Desinfektionstabletten und so versorgen.
Genau, Robert, vollkommen richtig. Wasser keimt. Das ist abhängig von der Temperatur und wie viel Licht an das Wasser drankommt. Das kann noch relativ schnell gehen. Mhm. Und daher muss dieses Wasser, was man vielleicht im Keller irgendwo bunkert, mit einer Chemie versehen. Und dadurch konserviert man das Wasser ungefähr so 6 Monate. Manchmal geht es auch länger, wenn man optimale Lagerungsbedingungen hat. Aber dann hat man immer eine sichere Trinkwasserkonserve zu Hause. Und zwar auch für den Fall, wenn man draußen kein Wasser generieren kann.
Also ich habe den Vorteil, dass ich im Hinterhof so einen Grundwasserschacht habe. Ich müsste nur den Deckel aufmachen und kann da abschöpfen. Aber ich weiß zumindest nicht, ob das keimfrei ist. Also das müsste ich auch noch abfiltern zumindest. Ja.
Solltest du mal testen lassen, ja. Ist eine wertvolle
Wasserressource. Gute Idee. Ich werde da mal testen lassen. Das muss ich mir gleich schauen. Also Wasser ist natürlich für die Leute in der Stadt essentiell. Also ich stelle mir vor, Großstädte, München, Berlin, da wird es eng mit den Wasserquellen. Ich wohne noch ein bisschen außerhalb in München am Land, an der Isar. Da ist es nicht ganz so schwierig, aber für die Menschen in der Großstadt kann man vorstellen, das ist nicht so spaßig. Ja. Wenn man sieht, was passiert, wenn man nur die Abfallbetriebe eine Woche streiken. Neapel, Italien gab es vor ein paar Jahren so eine Streikphase. Wenn dann mal eine Woche der Abfall nicht wegtransportiert wird, möchte keiner haben. Ja, das ist so eine Sache. Ja, aber Wasser natürlich, klar, und dann habe ich Hunger, irgendwann spätestens am nächsten Morgen und so. Und dann ist der Kühlschrank leer. Wenn der Gefrierschrank keinen Strom mehr hat, muss man das relativ schnell wegessen alles. Nach 2, 3 Tagen wird es eng, glaube ich. Die meisten Menschen haben nicht so viel Lebensmittel drin, dass man eine Woche überleben könnte. Kann ich vielleicht, wenn ich meinen Vorratsschrank anschaue mit Rationalisierung ein bisschen, eine Woche müsste ich hinkommen. Aber dann, was macht man dann? Ja.
Genau, dann wird es auch schwierig. Ist auch wieder ein Problem der Gesellschaft und mich wundert es auch, dass es so viele Menschen mitmachen. Also ich habe selbst in der Familie Leute, die das auch leben, dieses Just-in-Time einkaufen, keine Vorratshaltung betreiben. Also ist mir unerklärlich, weil das ist ja eigentlich eins der Grunddinge, die ein Mensch tun sollte und schon immer getan hat. Also Menschen haben schon immer irgendwelche Sachen bevorratet für schlechte Zeiten. Und jedes Jahr kommt die Krise in Form des Winters. Ja. Das ist die kleine Krise, fast pünktlich. Und Menschen haben in der Vergangenheit immer für den Winter vorgesorgt oder für andere Notzeiten, wenn sich irgendwas angekündigt hat. Wir verlassen uns heute auf Lidl, Aldi und Co. Und ist mir unbegreiflich, weil was ist, wenn die mal morgens nicht öffnen? Was ist, wenn die mal nichts verkaufen, wenn die mal keinen Nachschub bekommen oder wenn in dem Falle, den du vorhin geschildert hast, wenn die Läden dann mal wirklich leer gekauft sind oder man muss ja noch nicht mal sagen geplündert, aber leer gekauft, das ist ja dann schon schwierig. Und wo bekommt man dann sein Essen her? Und das ist...
Ja, wie gesagt, auch auf dem Land relativ einfach. Der Nachbar hat vielleicht noch ein paar Säcke Kartoffeln, mit denen ich vielleicht was tauschen kann, aber in der Stadt dann schon sehr schwierig. Ja, okay, also Lebensmittel und Essen ist natürlich essentiell wichtig, das ist ganz klar. Ja. Ich habe jetzt gerade 1000 Fragen, wie komme ich daran? Wenn die Krise da ist, dann hat man, und ich sag mal, ich habe einen Vorrat angelegt, wie sollte ich denn mit diesem Vorrat umgehen? Von Anfang an so die kleinstmögliche Ration, dass man kurz gerade so überlebt, oder sollte man am Anfang sagen, okay, jetzt bin ich erstmal safe, ich kann mir jetzt eine Portion Nudeln machen, ich habe noch eine Pesto da, ich versorge jetzt erstmal alle, wir sind heute richtig satt, dann geht es uns gut und heute haben wir überlebt. Was in 2 Wochen ist, ist jetzt noch nicht so wichtig. Sollte man, wenn die große Krise da ist, dann von Anfang an super rationalisiert weitermachen?
Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also ich glaube, man sollte eine vernünftige Vorsorge treffen, erstmal um den Hunger abzuwenden. Es geht ja primär ums Überleben, in Anführungsstrichen. Also wir wünschen uns ja den Fall alle nicht, aber wenn es mal so weit käme, dann ist es wichtig, dass man den Hunger stillt. Und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt irgendwelche Ravioli aus der Dose sind oder ob es sich um eine hochwertige Komprimatverpflegung handelt, also irgendwelchen gerösteten Weizenriegel zum Beispiel, was man ja auch als Krisenpack kaufen kann mittlerweile. Und natürlich ist es immer besser, wenn man die Bevorratung dem eigenen Geschmack und den eigenen Vorlieben anpasst, weil dann fällt es einem eben nicht so schwer, mal die Komfortzone ein bisschen abzusenken. Mhm. Wenn man jetzt täglich ein feines, frisches Essen gewohnt ist und dann noch Bio und muss dann auf irgendwelches Nuklearfood, sage ich mal, aus Komprimat umsteigen, das ist schon ein harter Schritt. Mhm. Es geht natürlich, der Magen verkraftet es, man muss sich auch nicht umstellen, das ist ein Blödsinn. Die ist gut verträglich, die Nahrung, aber es ist alles andere als geil, auf Deutsch gesagt. Mhm, so. Aber da sollte man ansetzen und möglichst nach dem eigenen Geschmack viele Variationen, dass es wirklich auch eine Abwechslung gibt und nicht so monoton wird. Und dann würde ich, weil es ja nie absehbar ist, immer anhand meiner Vorräte essen. Also ich persönlich, ich würde nicht alles auf einmal wegessen, so schnell wie möglich und den Luxus beibehalten, sondern ich würde erstmal mit einer kleinen Dosis den Tag beginnen, also wenn wir jetzt in der Krise wären, weil du weißt ja nie, wie sich die Krise weiterentwickelt. Ist es nach 2 Wochen gegessen und es ist alles wieder gut, der Engpass, oder dauert es jetzt vielleicht doch 3 Monate? Und daher mal schauen und ausloten. Und ich glaube so, man sollte schon mal noch einen Tag mal wie Weihnachten feiern, weil dann weiß man die kleinen Dinge auch wieder zu schätzen, wenn man dann mal eine doppelte Ration macht. Dann hat man noch mal ein bisschen was für den Kopf, für die Psyche. Aber ansonsten eher vorsichtig sein, weil es ist immer die Frage, wie lange muss das Zeug halten.
Was würdest du denn außer Lebensmittel und Wasser zu den wichtigsten Dingen zählen, die man unbedingt in einer Krise haben sollte? Ich habe vorhin das Stück Seife schon angesprochen, ja. Aber was sind so die wichtigsten Must-Haves so für so eine Krise?
Einmal die Dinge für den Eigenbedarf. Luxusartikel für sich selbst, also Hygieneartikel sind jetzt keine Luxusartikel, aber es ist doch irgendwo ein Luxus, wenn man ein Stück Seife hat, wenn man ein Haarwaschmittel hat oder vielleicht irgendeine schöne Creme, genau, oder Rasiercreme, Rasierklingen oder sonstiges, aber auch von dem Gedanken her zum Tauschen. Und es haben ja sämtliche Kriege und Krisen gezeigt, Tauschwaren sind immer heiß begehrt und ich habe jetzt vor kurzem noch mit jemand gesprochen, der hatte auch Dinge zum Tauschen zu Hause und Zigaretten tauschen sich ja wirklich phänomenal gut. Also
klar, die Süchtigen haben
Zweite immer noch Weltkrieg, genau, das Lust ist das drauf, perfekte ja. Tauschmittel und das propagandieren ja auch diese ganzen Krisenspezialisten und haben damit natürlich auch recht.
Also ein paar Stangen Zigaretten zu Hause zu haben, wäre auch nicht falsch, selbst wenn man nicht raucht.
Ja. Genau, ich glaube schon, dass das Sinn macht und vor allem Alkohol macht Sinn, Damenbinden machen Sinn, Tampons machen Sinn, es macht, machen Medikamente Sinn, weil die tauschen sich immer, Krankheiten gibt es logischerweise immer und vor allem, wenn wir katastrophale Verhältnisse haben. Und vielleicht auch mal einen Kaffee. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein tolles Tauschmittel ist. Oder eine Tafel Schokolade.
Ja. Mir fällt gerade ein Gedanke ein von einem deiner Mitredner auf dem Kongress, dem Peter Denk, der vor kurzem auch schon hier war. Der hat dann auch gesagt, ja, wenn man dann sich einen Krisenvorrat angelegt hat, sollte man nicht unbedingt damit hausieren gehen. Also groß rumposaunen, dass man sich selber jetzt quasi versorgt hat und jetzt kann kommen, was will, ich bin safe und so weiter, sich so selber auch ein bisschen erleichtern. Siehst du das auch so, dass man das eher so ein bisschen still machen sollte, weil es dann keine Neider gibt? Weil wenn ich weiß, dass du Essen hast und ich habe kein Essen und 3 kleine Kinder schreien zu Hause, was mache ich dann? Klopfe ich doch dann erstmal.
Ja? Logisch, so. Würde ich ja auch tun, ist ja ganz normal. Also, wenn man es mit seinem Gewissen vereinbaren kann, und das sollte man, glaube ich, sollte man Stillschweigen bewahren, da würde ich gar nicht an die große Glocke hängen.
Vielleicht seinem nahen Umfeld, weißt du, die Nachbarn, ja, auf die man auch unmittelbar angewiesen ist, dass man da auch in Kooperation geht. Der hat etwas, was ich brauche, genau. Ich habe etwas, was er braucht, also könnte man da dann schon, weil dieses komplett für mich, ich, Egomane, das finde ich auch ein bisschen krass, weil ich würde natürlich auch gern helfen wollen, den Leuten, den anderen, nur wenn man halt dann alles, was man selber hat, verschenkt, dann hat jeder noch mal einen Tag essen können und keinem hat es was gebracht.
Ja, ja. So, ja. Das muss man abwägen. Kritisch, also es ist sicherlich situationsabhängig, abhängig vom eigenen Standort, von den eigenen Belangen. Und ich bin auch ein Netzwerker, also bin ganz klar auch auf diesem Netzwerktrip mit Nachbarschaft und sonstigen Leuten.
Hast du viel Kontakt zu deinen Nachbarn? Lebst du in einer Gemeinde, wo man auch untereinander sich kennt? Oder ich kenne es aus meiner Gemeinde, ich grüße mal, ja, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß auch gar nicht, wo der wohnt richtig. Die direkten Häuser um mich herum, ja, aber Großraum, da wird man eigentlich nicht so warm mit den Leuten. Ja.
Ich kenne auch nur wenig Nachbarn. Ich wohne auch noch nicht ganz so lange dort, erst 3-4 Jahre. Aber ich bin halt beruflich viel unterwegs und da kann man halt sich nicht so schnell vorackern, aber ich versuche natürlich darauf hinzuarbeiten, dass ich die Leute irgendwann alle kenne, weil dann habe ich auch den Vorteil, ich kann die einschätzen.
Mhm. Mir fällt es nur deswegen auf, weil ich bin in einem sehr kleinen Ort aufgewachsen, so mit 1500 Einwohnern, da kannte jeder jeden. Ich wurde von meinem Vater geschimpft, wenn ich nicht gegrüßt habe, den Nachbarn,
so war das
weißt du nicht, wie die Nachbarn heißen und so. Ja. Also ich musste mir regelrecht die Namen einprägen, um zu wissen, das ist der Herr Lachenmeier, das ist der Herr Müller und das ist der Herr Dollinger, so auf die Art. Ja. Das ist in München halt ganz anders und wenn du als Erwachsener irgendwo hinziehst, dann hast du ja keine Schulfreunde da und es ist eine andere Geschichte.
Also, anonym. Klar.
Netzwerken ist wichtig, aber nicht zu viel von dem, was man hat, eben schon an die große Glocke hängen. Das kann einem selber dann natürlich von Vorteil sein, wenn es dann mal soweit ist.
Ja. Denke ich schon, ja, dass es irgendwo wichtig ist, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall ist es wichtig, man muss sich klar werden, so eine Krise ist nicht unmöglich, das ist durchaus plausibel. Man darf nicht in Panik verfallen und man sollte einen gewissen Vorrat haben für... Was würdest du sagen, 2 Wochen, 3 Monate, was würdest du persönlich, für wie viele Monate bist du vorbereitet für deine Familie?
Also ich kann mindestens 3 Monate gut über die Runden kommen.
Drei Monate ist auch so ein Zeitraum, wo sich politisch oder gesellschaftlich wieder viel fangen und organisieren kann, finde ich auch realistisch. Das ist dann auch machbar vom finanziellen Rahmen her. Wie könnte man das angehen, dass man beim Einkaufen einfach in den nächsten Monaten immer das Doppelte mitnimmt? Dass man statt ein Pack Klopapier 2 Pack Klopapier mitnimmt, dass man vielleicht mal statt einem Rasierschaum 2 mitnimmt, ein Pack Nudeln, nein, wir nehmen 2 Pack Nudeln mit und so nach und nach das Ganze auffüllt. Dann ist es nicht auf einmal 1000 Euro, sondern ein Stück für Stück halt dazugekommen. Es fällt dann nicht ganz so auf. Ja?
Gute Idee.
Könnte man machen.
Ja.
Irgendwie. Und so Wasserfilter und solche Sachen, das kann man sich halt einmal kaufen. Ja. Ich habe vor 8 Jahren eingekauft, der ist jetzt immer noch da. Ja. Der ist ja nicht kaputt deswegen. So in diese Richtung. Aber was ist denn dann, wenn es wirklich mal ganz kritisch wird? Also wenn wir hier von einer Krise sprechen, die dann das gesamte System auflöst, also sprich marodierende Banden, die unterwegs sind, bürgerkriegsähnliche Zustände. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Russen mit Panzer hier irgendwie reinfahren werden, auch wenn viele das die ganze Zeit propagieren. Aber so, wenn es darum geht, dass man plötzlich weg muss, wenn man weiß, okay, jetzt wenn ich nicht sofort abhaue hier, wird es kritisch. Was ist denn dann das Gebot der Stunde?
Also das ist ja der Fall, der hoffentlich nie eintritt, dass man sein Haus verlassen muss, weil das Haus ist ja die schützende Umgebung, es ist ja mein Ort des Vertrauens. Ich habe mein vertrautes Umfeld, meine Möbel, meine ganzen Hilfsmittel zum Überleben zu Hause. Wenn jetzt dieser Fall eintrifft, dann muss man vorbereitet sein. Und ohne Vorbereitung funktioniert nichts, das ist Fakt. Mhm. Vorbereitet insofern, dass man sich ein Fluchtgepäck vorbereitet für den Fall der Fälle und das schon vor der Krise. Und dieses Fluchtgepäck muss mich eben komplett autark machen. Also ich muss meine kompletten Dinge fürs Wärmemanagement da drin haben, also sprich Schlafsack, Zelt, eine ganzjahrestaugliche Isomatte, ganzjahrestaugliche Bekleidung, also sprich auch Winterbekleidung. Dann muss in diesem Rucksack eine Wasserfiltermöglichkeit drin sein, dass wenn ich Wasser irgendwo in der Natur vorfinde, dass ich das aufbereiten kann. Und last but not least, ich muss natürlich auch eine gewisse Menge an Nahrung mitführen, dass ich draußen überleben kann. So. Und dann kann jeder für sich ausmalen, ob er noch zusätzlichen Schnickschnack braucht oder ob er es dabei belässt. Aber jeden Artikel, den ich mehr dabei habe, der hebt natürlich meine Komfortzone in einem gewissen Maße an.
Was wiegt denn so ein normaler Rucksack, wie nennst du die Fluchtrucksäcke?
Genau. Ja. Es kommt drauf an, also ich bin ja auf dieses Inch-Thema spezialisiert. Inch bedeutet I will never come home.
Und ach so, INCH.
Genau,
so.
INCH. Und da musst du schon bestimmt mindestens 20 Kilo mit dir führen, um jetzt mal 1-2 Wochen über die Runden zu kommen. Ich meine, ganz klar, wenn man
das jetzt... Das ist heftig. Also ich erinnere mich an die Leistungsmärsche mit 20 Kilo Gepäck. Das ist nach 2 Kilometern schon aua.
Genau.
Das ist schon heftig.
Und das ist mindestens. Also es kommt immer darauf an, welches Ziel man hat, wie weit man will, was man alles mitnimmt oder mitnehmen muss. Und da fängt es eben an. Und das muss man trainieren, das muss man beherrschen, man muss sein Equipment beherrschen, man muss seine Ausrüstung kennen. Und viele Leute haben so einen Rucksack in irgendeiner Weise, sich selbst zusammengestellt oder sich beraten lassen, haben da drin Hochleistungsgeräte, ein Expeditionskocher zum Beispiel, können aber gar nicht mit diesem Gerät umgehen. Mhm. Das ist auch das Problem. Das heißt, das Equipment muss beherrscht werden und am besten blind. Und im Idealfall, wenn ich mit Frau und Kind unterwegs bin, beherrscht die Frau und das Kind den Kocher auch. Das okay. Für den Fall, wenn ich mal ausfalle, dass die eben auch weiterkochen können. Klar. Und so ist es bei Zelt und anderen Geräten auch.
Zelt ist auch notwendig, oder?
Ja, unbedingt. Ja.
Also wenn man jetzt in einer Gruppe unterwegs ist, dass einer mindestens ein Zelt dabei hat, wo 3-4 Leute schlafen können drin, ja? Gegen Messe in der Nacht.
Genau, so, je nach Zeltmodell. Es gibt ja Zeltmodelle, da kann man die einzelnen Komponenten aufteilen. So Tipi-Zelte, dann trägt einer das Gestänge, der nächste trägt einen Stoff zum Beispiel. Der übernächste trägt die Heizmöglichkeit. Aber wenn ich jetzt so ein normales Zelt, wie wir das im konventionellen Sinne kennen, so ein geschlossenes Zelt mitführen, dann trägt halt einer das Zelt, weil es braucht ja nicht jeder in der Gruppe ein eigenes Zelt. Also so viel Luxus ist Quatsch, weil es geht ja rein ums Überleben.
Auch in der Gruppe ist es dann natürlich sinnvoller, loszuziehen, ja.
Ja, weil du brauchst ja nur einen Wasserfilter, du brauchst vielleicht nur ein Zelt, wenn die Gruppe jetzt überschaubar ist, also sagen wir mal 4 Personen. Ja. Sonst muss jeder das einzeln immer mitschleppen und das macht keinen Sinn. Und so kannst du diese ganzen Gerätschaften, Verpflegung etc. auf die Gruppe aufteilen. Dann bist du eben produktiver und kannst mehr mitnehmen.
In deinen Trainings, wenn du mit deinen Gästen, deinen Kunden unterwegs bist, dann zeigst du ja auch, was man tun kann in der Natur, um in der Natur selber zu überleben. Was viele Leute vielleicht gar nicht wissen, ist, dass wir eine ganze Menge von Pflanzen haben, die wir alle essen können, die Wildkräuter zum Beispiel.
Ja.
Bietest du das eigentlich auch selber an oder machst du Wildkräuterführungen, dass du sagst, okay, das könnt ihr essen, das ist ganz schlecht, das ist halb gut?
Ja, muss ich ja berufsbedingt, weil diese essbaren Pflanzen, so nennt man das bei uns in der Branche, die sind ja ein Teil der Energiezufuhr, die der Körper braucht. Haben natürlich noch viele tolle andere Eigenschaften, sage ich mal, Heilwirkung, vielleicht eine berauschende Wirkung, vielleicht irgendwie eine andere Sache. Und das gehört natürlich ganz klar dazu. Und ich biete das entweder in Führungen an oder speziell bei meinen Überlebenskursen.
Okay. Das hast du ja alles selber beigebracht auch oder hast du da selber auch Trainings gemacht dafür?
Nein, überwiegend ist das alles als Autodidakt entstanden. Das ist mein Hobby. Da habe ich mich ganz schön tief reingekniet und mittlerweile ist mein Wildpflanzenfundus so etwa 300 essbare Pflanzen groß von den 1400, den wir haben.
Die kennst du. Wenn du auf der Wiese unterwegs bist, kannst du sagen, die heißt so. Und
ungefähr, ja, 300 Stück.
Ich habe neulich, war ich mit meiner Frau und meinen Hunden unterwegs und wir haben uns über Wildpflanzen unterhalten und ich habe festgestellt, ich kann keine 5 Pflanzen benennen. Also das hat mich so geärgert, dass ich aus der Schule oder aus der ganzen Bildung, die ich mitbekommen habe, nichts in die Richtung bekommen habe. Bei Bäumen ist es genauso. Das ist so ein rudimentäres Wissen, was wir da haben. Das muss ich unbedingt ändern. Ja? Also ich nicht nur, weil ich sie essen will dann in der Krise mal, sondern ich will wissen, wie heißt das Ding eigentlich.
Ja? Ja, macht Sinn. Das ist ja auch so eine Sache, also wenn ich mal ein bisschen ausschweifen darf. Ich frage mich immer, wir lernen so brutale mathematische Formeln in der Schule. Wir lernen.
Binomische Formel.
Genau,
wir lernen. Habe ich immer gebraucht, mein ganzes Leben.
Genau, ja, so. Wir lernen so viele Dinge und es ist für mich schwer verwunderlich, warum lernen wir keine essbaren Pflanzen draußen, weil das ist ja eigentlich wichtiges Wissen. Warum lernen wir nicht, wie die Bäume heißen oder warum ist der Unterricht nicht naturnäher gestaltet? Ja. Und ich glaube, das würde viele Probleme, auch gesellschaftliche Probleme lösen, vor allem jetzt mit unseren Kindern. Es würde die nochmal weg vom Computer holen. Es würde die nochmal... Ja, weiß ja selbst, Wald ist ja ein tolles Medium, um A, sich selbst zu finden, B, um tolle Sachen zu
geerdet zu werden.
Ja, absolut.
Ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass gerade so dieses Burnout-Syndrom und diese Mattheit der Menschen mit einfach nur barfuß durch den Wald laufen schon massiv gebessert werden kann. Irgendwie so ging in die Richtung extremer Elektronenüberschuss im Waldboden, dass das also ein richtiges Energiepotenzial ist, um sich sprichwörtlich zu erden wieder. Also Füße nackt ins Moos rein und erstmal eine halbe Stunde rumrennen da und man saugt die Energie regelrecht auf, ja. Okay, im Winter vielleicht nicht so, das machen die Indianer, oder die hartgesotten sind, aber ich merke das auch einfach, ich habe ja Gott sei Dank den Luxus, dass ich jeden Tag raus muss. Ich habe 2 große Hunde, 2 Schäferhunde und bin mit denen jeden Tag in den Feldern unterwegs und das hätte ich alles nicht, wenn ich die nicht hätte. Ich würde dann,
sei dankbar, ja. So wirst du rausgetrieben.
Ja, auch bei beschissenstem Wetter. Also bloß stehen die dann immer in der Tür so. Spinnst du? Was machst du hier?
Aber mir fällt oft auf, Hundebesitzer siehst du bei jedem Wetter. Also,
klar,
Wir wohnen ja in einem, sagen wir, in der Tourismusregion und sobald ein Sonnenschein am Himmel sichtbar ist, dann sind die ganzen Leute draußen, Freizeitaktivitäten etc. Ja. Aber wenn du mal einen nebligen Tag hast, dann rennt kaum jemand draußen rum. Außer die Hundebesitzer, die sind immer draußen. Gell?
Gibt kein falsches Wetter, nur die falsche Kleidung. Ja. Ich habe übrigens da etwas, gerade für das Thema Krisenvorsorge, etwas, was ich in zweifacher Ausfertigung zu Hause habe. Und zwar ist es ein Unterfutter von der Bundeswehr. Ich friere sehr schnell. Also mir war schon immer kalt und beim Bund habe ich 1000 Tote gestorben, weil das immer so kalt war in den Nachtübungen und so. Und es gibt für Panzerbesatzungen einen wattierten Overall für unten drin.
Der grüne, ja.
Der grüne, ja, ja. Mit dem hohen Reißverschluss, ja. Mit den Bünden, wattiert. Und wenn ich das Ding anhabe, dann bin ich bei 10 Grad minus draußen unterwegs und es langweilt mich, ja. Weil das einfach durchgehend warm ist und du kannst dich richtig einpacken. Wenn ich das beim Bund schon gehabt hätte, dann hätte ich mir viele kalte Stunden erspart. Ja. Also das ist für mich etwas, was in meinem Rucksack definitiv mit drin sein wird, so ein wattierter Overall. Ja. Weil wenn es einem kalt ist, geht einfach nichts mehr. Ja, das ist definitiv Wärme, sobald es zu kalt wird. Ja, apropos Wärme. Ne? Du hast ja auch so ein schönes Beispiel gebracht bei deinem Vortrag, wie schwierig das eigentlich ist, ohne Hilfsmittel Feuer zu machen.
Ja.
Also das würde ich gerne mal im Realtest, wenn wir uns mal treffen in Freiburg unten oder wenn wir mal eine Tour machen, würde ich gerne mal ausprobieren, wie lange man braucht, bis man Feuer hinkriegt. Ja, das ist gar nicht so einfach, oder?
Vollkommen richtig. Es gibt erstmal so einen Bizeps. Du brauchst natürlich immer ein bisschen Glück, ganz klar, braucht auch der Profi. Also es gibt keinen Überlebenstrainer, der immer ein Feuer hinbekommt. Du brauchst richtige Rohstoffe. Also das Holz muss auf dem anderen Holz arbeiten und die heiße klimmende, den heißen klimmenden Holzstaub erzeugen. Das funktioniert mit allen Hölzern. Und du brauchst die richtige Technik. Und das muss man natürlich üben.
Und wenn du die idealen Materialien hast, wie lange brauchst du es, bis brennt? Was schätzt du?
Also unter Idealbedingungen.
Es ist nicht nass, es ist
ja eine Minute windig. Feuer spätestens.
Okay, das geht schon schnell.
Das geht ja, schon. Okay. Also wenn alle Parameter stimmen, trockene Luft, alle Bohrgerätschaften oder sonstigen Feuerhilfsmittel sind da, also jetzt sprechen wir mal vom Feuerbohren mit Bogen, ist alles perfekt ausgerichtet, abgestimmt, dann hast du in einer Minute ein offenes Feuer. Das ist kein Problem.
Okay.
Das Problem ist, das zu reproduzieren, wenn wir Regen draußen haben, wenn es kalt ist, wenn deine Hilfsmittel vielleicht mal nass geworden sind oder wenn du gar nicht diese Hilfsmittel hast, du musst sie erstmal suchen. Und finde mal, wenn es regnet, wenn es strömt, regnet trockenes Holz. Das geht, nur dann musst du Experte sein, du musst dich gut auskennen, du musst Kernhölzer freilegen.
Wie machst du das, wenn es klitschnass ist? Also ich habe gestern Abend Feuer gemacht in meinem Ofen und ich habe draußen am Holzstapel die obersten Hölzer runter unter einer Plane und habe erst drin gesehen, dass die nass waren. Und das war sauschwer, das Feuer in Gang zu kriegen, obwohl es innen drin war. Und also nasses Holz brennt doch einfach schlecht. Wie machst du das?
Jetzt multiplizierst du dein Ergebnis noch mit 100 oder mit 1000 und dann hast du die Situation, die du in einer echten Überlebenssituation hast. Du hast nichts, musst ja erstmal diese ganzen Hilfsmittel fertigen und dann regnet es noch wie Sau. Und musst ja eben schauen, also es gibt ja Pflanzen oder Gewächse, zum Beispiel der Holunder, der hat innen drin, wenn die Äste absterben, innen drin so ein Mark, sage ich mal, sieht aus wie so ein Zigarettenfilter. Und wenn du dieses Mark freibrichst, hast du dort ein trockenes Anzündmaterial. Das heißt, wenn du dieses Mark in Verbindung mit so einem glühenden Häufchen bringst, was du jetzt gebohrt hast, dann kannst du da ein Feuer anblasen, zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Oder du legst irgendwelche Kernhölzer frei an irgendwelchen Gewächsen. Beispiel, du brichst einen ausgetrockneten Ast ab, einen abgestorbenen an einem Baum und schabst mit einem Messer oder mit einem Stein die äußere Rinde ab und dann kommst du irgendwann an das Kernholz. Das Kernholz ist fast immer trocken. Also da muss man schon, ich sag mal vorsichtig, doof sein, um dieses Holz nicht generieren zu können. Und wenn man da Mikrospänchen abschabt und vermischt die noch ein bisschen mit irgendwelchem Laub oder Gras und hält es ein bisschen in der Tasche, dass es antrocknet, dann hat man schon gute Chancen, ein Feuer zu entfachen. Aber man muss immer dazu sagen, das muss man jahrelang üben, muss man schon sich ein bisschen auskennen.
Und natürlich das Brennmaterial dann auch haben.
Natürlich,
was
klar.
Was ich gelernt habe, wenn du losgehst und Feuer sammelst für eine Nacht, wenn du das denkst, du hast es, dann geh los und sammel das Gleiche nochmal, weil dann reicht es ungefähr.
Vollkommen richtig.
Ja. Also es macht eine ganz falsche Vorstellung, wie lange das überhaupt hält, so ein Feuer. Ja. Also ich bin echt gespannt. Also ich habe tierisch Bock auf so Survival Skills mal auszuprobieren, das selber am eigenen Leib zu erfahren, wenn es auch mal nicht klappt, ja, und wie man sich mit so einer Situation vor allem auch mental beschäftigt, ja. Okay, wir sind natürlich dann in einer gestellten Situation, wenn wir das wirklich mal machen, wir wissen, okay, wenn wir keinen Bock mehr haben, gehen wir jetzt einfach zurück. Da steht das Auto, wir laufen zurück und wir fahren nach Hause, ja. Aber wie geht man mit so einer Situation um, wenn man einfach weiß, okay, Haus ist nicht mehr, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt mental umschalten. Was denkst du, was da das Wichtigste ist, dass man in dem Moment im Kopf mit sich rumträgt? Ist ja auch nicht einfach dann, wenn man alles verloren hat plötzlich und auf Flucht geht. Überleg mal, die ganzen Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, was geht in denen eigentlich vor, ja?
Also, es ist ganz klar, wenn dieser Fall eintritt und man müsste sich auf die Flucht begeben, stellt es eine extreme Herausforderung an die Psyche dar. Psyche und Körper. Und es hängt ja immer irgendwo zusammen. Ist der Körper ausgelaugt, leidet die Psyche? Ist die Psyche ausgelaugt, leidet der Körper? Also kann man sich den Ball immer wieder hin und her zuschießen. Es ist wichtig, dass man vor der Krise ein Mindsetting betreibt, also sich mit diesen Sachen befasst und sich
Vorher
dafür
schon,
öffnet.
ja.
Genau, das ist das A und O. Und mir nützt keine tolle Ausrüstung was, mir nützt keine Vorräte was, wenn ich mich nicht mit dem Thema Krise identifiziere und auseinandersetze. Man soll sich aber auch nicht da reinsteigern, da muss man die gesunde Dosis finden. Und man sollte mal den Fall durchspielen, wie das ist, wenn man jetzt irgendwie stark eingeschränkt leben muss. Und man sollte auch den Fall durchspielen und beziehungsweise auch mal praktizieren in einer Trainingseinheit, dass man mal vielleicht ein Wochenende so einfach im Wald übernachtet. Weil dann lösen sich viele Probleme, die man gar nicht erwartet, auf, weil man die dann am eigenen Leib erfährt und kann dann eben eine Lösung finden. In der Krise mit solchen Problemen belastet zu werden, das ist alles kontraproduktiv für den
Ja,
Geist.
klar.
Und daher finde ich es immer wichtig, Vorbereitung, also du triggerst dich sozusagen auf die Krise hin und übst und übst und übst, machst deine Erfahrungen und dann hast du eben, ich glaube, schon eine bessere Grundlage, als wenn du dann einfach so überraschend losziehst und hast ja nie Gedanken darüber gemacht. Also kurz gesagt, einfach mental vorbereiten. Das ist wie bei vielen Dingen im Leben.
Ja, mental und natürlich auch faktisch sich vorbereiten, dass man also die Welt beobachtet, dass man alternative Programme guckt, dass man weiß, was eigentlich passiert, nicht nur einfach die Tagesschau anschaut
Genau.
und dem Regierungssprecher zuhört, alles gut, passt schon, ist in Ordnung, die Rente ist sicher, ne, so. Ne, das hat der Blüm gesagt, das hat gar nicht sie gesagt. Also man braucht einfach einen eingeschalteten Kopf, aber auch ein gutes Selbstvertrauen und eine positive Grundstimmung, dann ist es auf jeden Fall machbar, in dieser Zukunft dann auch zu bestehen.
Sollte man im normalen Leben ja auch haben, sage ich mal. So.
Aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute bei dir anklopfen. Kann das sein? Ist es der Trend, den du wahrnimmst, dass der Zeitgeist so in die Richtung ist? Immer mehr Leuten wird bewusst, dass hier eine Zeitenwende bevorsteht?
Ja, also dieses Jahr ist der absolute Wahnsinn unvorstellbar. Das hätte ich im Oktober nicht geglaubt, was jetzt seit Januar hier passiert. Also ich werde so oft gebucht, so oft angefragt, so oft gefixt, schon fürs nächste Jahr auch schon.
Woran machst du es fest? Ist es jetzt die große Flüchtlingsgeschichte oder ist es, weil immer mehr Leute nachdenken jetzt mittlerweile?
Das, was kommuniziert wird, also es ist nicht meine eigene Meinung, aber das, was immer kommuniziert wird, sind ganz klar die Flüchtlinge, logisch. Es ist auch die politische Lage derzeit. Es ist das.
Dass es instabil wird
Genau,
inne,
Leute
ja.
besorgen sich, ist ja auch teilweise begründet, gar keine Frage. Und die Leute sorgen sich, die wollen eben wissen, wie ist es, wenn wir jetzt wirklich hier mal vielleicht, keine Ahnung, einen Bürgerkrieg haben oder wenn irgendwas anderes passiert, was gerade schon so am Schwelen ist, aber irgendwie doch noch nicht greifbar ist, aber doch vorkommen könnte, wollen eben wissen, Mann, wie können wir uns da durchschlagen, wie kommen wir ins Nachbarland zu Fuß, wie bringen wir unsere Familie kurzzeitig in Sicherheit, bis die Infrastruktur vielleicht wiederhergestellt ist oder bis es wieder ruhiger wird. Also da gibt es die verschiedensten Ansätze. Und ich bin ja letztendlich nur der Wissensgeber. Also ich nehme das auf, was die Leute mir sagen. Klar, bilde ich mir meine Meinung darüber. Aber das sind so die Hauptbeweggründe, die ich so mitbekomme. Und ich glaube, das ist auch das, warum ich dieses Jahr ich alleine, es gibt da mehr Überlebenstrainer, so viel zu tun habe.
Ich bin da so gespalten bei dem Gedanken, soll ich mich freuen drüber, dass immer mehr Leute aufwachen, oder soll ich es befremdlich und beängstigend finden, dass jetzt sowas passieren könnte? Ja? Also ich stehe da zwischen den Stühlen. Ja? Ich bin natürlich froh, dass es immer mehr mitdenkende und kritische Leute gibt, Aber ich will mich auch nicht komplett anstecken lassen von dieser Panik, weißt du? Weil ich
Nein.
denke, man ist sowieso da, wo man hin muss. Ja? Also wenn es so etwas wie ein Schicksal gibt oder eine Vorbestimmung, dann nützt mir der beste Rucksack nichts, wenn mir in der nächsten Kurve der Ast auf den Kopf fällt. Ja? Also von dem her gesehen, ich gebe es auch ein bisschen ab, diese große Angst, und sage, ich denke, ich werde schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um die Dinge zu lernen, warum ich auch hier bin, zu lernen. Ja? Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich riesig drauf, wenn wir dann, das machen wir mit dem Wochenende in naher Zukunft.
Klingt gut.
Und vielleicht nicht gerade, wenn es komplett regnet, so wie an Pfingsten, das war echt ätzend.
Ja.
Ich brauche dann ein bisschen positive Erfahrung auch. Ja. Kalt alleine reicht schon. Ja.
Ich bestell vom Wettergott gutes Wetter.
Das machen wir. Ich wünsche dir viel Erfolg, alles Gute. Ich danke dir, dass du für uns da warst und den Leuten das mitgegeben hast. Vor allem, die könnte ich ja immer buchen und auch bei deiner Website weitere Infos einfordern. Also, toi, 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 wir bleiben dran.
Vielen Dank.
Alles Gute. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt bleibt mir nur noch mal das Wort vom Anfang zu erwähnen. Also Panik ist jetzt nicht das Gebot der Stunde, aber ein Eichhörnchen sammelt Nüsse, weil der Winter kommt und es sieht so aus, wie wenn es ein bisschen kalt werden könnte. Also beim Lars Konarek und seinen Kollegen gibt es auf jeden Fall massig Info, was man jetzt kreativ und eigeninitiativ machen kann. Ich hoffe, es waren ein paar gute Tipps dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Steinzeit. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.
Könnten Sie 3 Tage ohne Strom auskommen? Ohne Kühlschrank, Internet oder offene Supermärkte? Und was, wenn aus 3 Tagen 3 Monate werden? Auf dem Kongress Sicher durch die Krise trafen wir Mitte April auf viele Teilnehmer, welche im Ernstfall nicht zu denjenigen gehören wollen, die sich erst auf eine mögliche Krise vorbereiten, wenn es zu spät ist.
Bürgerkrieg, Bankencrash, Blackout. Die Ängste unserer modernen Zeit drehen sich oft um eine zentrale Frage: Was tun, wenn der Ernstfall da ist? Darüber diskutierten auf dem Kongress Sicher durch die Krise mehrere hundert Teilnehmer mit Experten auf diesem Gebiet. Einige waren aber auch angereist, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.
Also ich kann mit ganz wenigen Leuten drüber reden, weil die sagen einfach: Übertreib nicht oder du spinnst, ne? Das werden die doch nie machen oder es kann nie passieren. Ne?
Wenn man da hier im Kreis ist, man ist irgendwie sofort unter die Leute und merkt sofort, die haben die gleichen Ansichten und es sprudelt so richtig raus.
Der Buchautor Peter Denk sieht in den aktuellen Entwicklungen auf dem Finanzmarkt deutliche Vorzeichen einer bevorstehenden Güterknappheit. Sein Rat lautet deshalb vor allem: rechtzeitig vorsorgen.
Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das nicht mehr endlos so weitergeht. Und wir reden nicht mehr von 10 oder 20 Jahren, wir reden maximal noch von wenigen. Und wenn jetzt Herr Draghi sagt, er will jedem Geld geben, dann zeigt das einfach, dass ihm das Wasser bis zum Hals steht, weil das ist nicht gesund. Und daran merken Sie, so der Traum, dass das jetzt 20 Jahre so weitergeht, wie es die letzten 50 Jahre war, das funktioniert nicht mehr. Und das spüren viele innerlich und fangen langsam an, sich zu überlegen, was denn noch passieren könnte. Und deswegen kommen diese Leute hierher. Der Spruch von Walter Eichelburg, lieber ein paar Jahre zu früh als eine Minute zu spät, ist absolut richtig. Und wenn halt der Supermarkt zu ist, oder selbst wenn er noch auf ist, wenn es allen klar ist, dass es nichts mehr gibt, ist es keine gute Idee mehr, zum Supermarkt zu gehen, weil dann hat man schnell ein paar blaue Flecken oder auch mehr. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt bei der Krisenvorsorge. In dem Moment, wo es alle wissen, ist es zu spät.
Doch nicht nur ein Finanzcrash bereitet den Kongressteilnehmern Sorge. In Zeiten von Terror- und Anschlagsgefahr kann ein Angriff auf ein Atomkraftwerk flächendeckende Stromausfälle hervorrufen. Aber auch Sonnenstürme, vor denen die NASA seit Jahren regelmäßig warnt, können in einem totalen Zusammenbruch des Stromnetzes resultieren. Schon mehrfach entging unser Planet nur knapp einem totalen Blackout.
Die sind realistisch, diese Szenarien. Also Wie krass es dann wird am Ende, vielleicht sind es, das ist die Frage, aber so mal 1, 2, 3 Wochen ohne Strom, also halte ich schon für realistisch.
Und darum ist es sehr wichtig, auch sich dementsprechend vorzubereiten und zu wissen, wie man diese Zeit überbrückt. Weil das Leben auch in der Krise wird weitergehen. Wichtig ist, wie man diese Zeit einfach überbrückt.
Ist die Krise erst eingetreten, gilt es, 5 menschliche Grundbedürfnisse erfüllen zu können. Denn von ihnen hängt das nackte Überleben ab. Wärme, Trinken, Essen, Hygiene und Sicherheit. Besonders die Nahrungs- und Wasserbeschaffung kann aber vor allem in der Stadt sehr schnell zu einem großen Problem werden.
Ich habe festgestellt, es gibt sehr viel über Krise und Krisenvorsorge und wie man damit umgehen soll. Das meiste setzt voraus, dass man auf der Stelle mit mindestens mal 250.000 aufs Land zieht, sich 2, 3 Hektar kauft, Wald, Wiese, Viecher anschafft, Solarpaneele auf das bestens befestigte Haus plus Windkraft und so weiter. Wie viele von euch können das? Genau. Das hier heißt Guter Heinrich. Oder auch wilder Spinat. Wer würde das kennen? Wenn Sie das irgendwo am Waldrand anpflanzen und nur Sie wissen, wo das ist, können Sie davon gut leben. Das hier ist nicht einfach nur irgendeine Distel, es ist eine Artischocke. Wenn Sie das also in einem verwilderten Grundstück ansetzen, können Sie sich diese Blütenköpfe holen und Artischocken machen. Das hier heißt ewiger Kohl. Der bildet keine Köpfe, sondern der wächst eigentlich dauernd und der wächst irgendwann wie verrückt. Und sie können einfach nur die Blätter ernten. Das ist ganz normaler Kohl, wilder Kohl, den man so essen kann. Wer es nicht weiß, nimmt ihnen das auch nicht weg. Oder sie machen sich zum Beispiel auf dem Balkon einen sogenannten Kartoffelturm. Das heißt, man legt Kartoffeln mit den Trieben am besten nach außen, hier in die Erde, nächste Schicht Erde, die nächsten Kartoffeln und dann wachsen die hoch. Und wenn die so ein Stückchen hoch sind, dann tut man wieder Erde drauf, sodass die zur Seite rauswachsen und in mehreren Etagen die Kartoffeln sind. Und das können Sie auch in so einem Pflanzturm machen.
Für die breite Masse der Bevölkerung ist das Thema Krisenvorsorge nichts als reine Panikmache. Denn ein ernsthaftes Katastrophenszenario erscheint unserer Überflussgesellschaft Lichtjahre weit entfernt.
Die Erfahrung hat gezeigt, solche Leute wachen erst auf, wenn es schlimm wird und dann lernen die auch daraus. Der Mensch ist eben so gestrickt, dass er immer nur aus Negativerfahrungen lernt und sich dann zur Neuorientierung umbewegt. Und ja, wir hoffen nicht, dass irgendwas eintrifft, aber wenn was eintrifft, dann werden auch diese Leute sich mit dem Thema befassen müssen.
Der Survival-Trainer Lars Konarek geht mit seiner Krisenvorsorge sogar noch einen Schritt weiter. Er bereitet seine Teilnehmer ganz konkret praktisch auf das Überleben in der Natur vor. Denn bei den meisten Krisenszenarien wie Kriegen, Atomunfällen oder Naturkatastrophen sind die Menschen oft gezwungen, ihr gewohntes Zuhause zu verlassen und sich auf die Flucht zu begeben.
Überleben ist eine Kunst. Und wir alle sind ja Kinder der Zivilisation. Sie finden sich irgendwo in der Natur wieder und müssen dann dort mit den vorhandenen Materialien, vielleicht bei Regen, bei Schnee, bei Nebel etc., vielleicht auch mit nassem oder feuchtem Holz ein Feuer entfachen. Haben wir verlernt. So können sie Wasser aufbereiten. In meinen Kursen lernt man zum Beispiel, wie man mit Zivilisationsmüll Wasser aufbereitet. Und PET-Flaschen finden sie mittlerweile überall. Eine PET-Flasche mit Wasser mitten in der Glut. Der Flasche passiert gar nichts. Das Wasser fängt in der Flasche wie in einem Topf an zu kochen. Und danach können Sie das Wasser genießen. Das ist trinkbar.
Der Wirtschaftsexperte Professor Hans Bocker rät zu krisensicheren Geldanlagen, aber auch zu erhöhter Achtsamkeit bei den persönlichen Lebensumständen.
Die wichtigste Investition, die es überhaupt gibt, ist jetzt Silber. Das hat die größten Chancen, bei Weitem, auch viel größer wie Gold. Allerdings ist die Volatilität, das Rauf und Runter beim Silber am größten. Wenn es nach oben geht, dann übertrifft das Gold ums 3-, 4-, 5-fache. Wenn es nach unten geht, untertrifft das Gold ebenfalls ums Vielfache. Das ist halt der Preis, den man bezahlen muss. Und die Grundregel heißt, das eigene Körpergewicht in Silber, normalerweise sage ich das am Schluss, aber bis dahin seid ihr nicht mehr aufnahmefähig. Daher fresst nicht so viel. Das ist schon mal das Erste. Und das andere ist, alles was bei euch im Haus lebt, Hund, Oma, Schildkröte, Karnickel und ich weiß nicht, die müssen mit auf die Waage, nicht vergessen. Alles, was frisst und säuft, muss mit drauf. Weil die verbrauchen alle Geld und Energie und so weiter. Also nochmal, wenn es nur um Silber geht und sie sonst nichts machen können oder wollen, eigenes Körpergewicht und alles, was im Haus sonst noch mit drauf.
Buchautor Oliver Gerschitz resümiert, dass das Thema Krisenvorsorge für immer mehr Menschen wieder zum Thema wird. Zuletzt war dies kurz vor der Jahrtausendwende der Fall.
Ich mache ja schon sehr lange in diesen Themen und bereits 1998, 1999 war eine große Bereitschaft, davor zu sorgen, wegen den ganzen Prophezeiungsgeschichten, Nostradamus etc., dann das Y2K, also der eventuelle Zusammenbruch aller Computersysteme am 01.01.2000, nichts passiert, aber wie gesagt, schon da ist man, hat man schon sehr viel Vorsorge getroffen.
Hast du selber persönlich auch Vorsorge schon gemacht?
Ja, natürlich, aber die Sachen sind jetzt schon seit 98, 99 im Keller. Ich weiß nicht, ob die noch funktionieren.
Die DVD, sicher durch die Krise, mit allen Beiträgen des Kongresses, gibt es ab jetzt im Nu Viso Shop.